Hallo, hier ist der Daniel und ich möchte mit euch über Horrorfilme sprechen und wie es sich da so gut trifft, bin ich nicht allein, sondern ich habe bei mir den Marc und den Christian. Hallo.
Hallo Daniel.
Hallo Daniel.
Und zwar, ich sag ja, also wir haben ja hier im Spätfilm immer so ein Running Gag, dass dies ist ein Special, wir ungefähr zu jeder zweiten Folge sagen, aber dies ist nun echt mal ein Special, denn zum allerersten Mal im Spätfilm habe ich hier nicht nur Filmfreunde auf der anderen Seite des Mikrofons, sondern vor allen Dingen Filmmacher sitzen und ich darf ihnen Fragen stellen. Erzählt uns doch mal, was für einen Film habt ihr denn gemacht?
Tja, Marc, was für einen Film haben wir da gemacht?
Tja, wir haben einen Film gemacht, der heißt Rage on Stage.
Genau, eine Action-Horror-Comedy-Trash-Zombie-Film.
Farce
aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir nennen es liebevoll den spektakulärsten Zombie-Film, den es jemals in Mecklenburg-Vorpommern gegeben hat oder der jemals produziert worden ist.
Nice. Wann habt ihr den denn gemacht?
Tja, das ist ja ein paar Jahre her, Daniel, wie soll man das erklären?
Also ich selber habe mal einen Trailer geschnitten, der endete auf Premiere 2007.
Ja, das
da waren wir 2006 beim Drehen sehr hoffnungsfroh.
Und wollten alle nochmal richtig antriezen für den Nachdreh, des Nachdrehs, des Nachdrehs, damit alle ganz genau den nochmal richtig ordentlich ins Zeug legen und haben ja daraus Premiere 2007 gemacht. Und dann war die Premiere wann, Christian?
2016, wir machen es mal kurz. Der ganze Schmerz, der dazwischen liegt, den überspringen wir erstmal.
Was, da muss ich gleich einhaken. Was lag denn für Schmerz dazwischen? Oder ist das zu weit ausatmend, dass du da nicht drüber reden möchtest?
Ach, wenn deine Zuhörer vielleicht ähnlich ticken wie ich oder wir, kann man es vielleicht kurz fassen. Du holst deine Leute, die sich alle für Film begeistern, du holst die alle zusammen und es ist total geil, die Zeit. Du drehst irgendwas, keiner fragt nach dem Drehbuch, alles ist möglich, jeder haut irgendwie Geld rein, man schläft in irgendeiner Abrissbude und es sind großartige Zeiten, in denen man einfach jeden Tag dreht. Es ist so eine magische Zeit irgendwie zwischen 20 und 30, wo sich die Leute frei machen und dann legen die los. Und am Ende wir haben auf TV gedreht, 93 Stunden Rohmaterial. Alle kommen zurück und plötzlich sagt das Arbeitsamt, jetzt musst du aber endlich mal einen Job suchen. Oder mein Dozent oder mein Professor sagt, Herr Sternkieger, wollen Sie jetzt mal bitte fertig werden mit Ihrem Studium? Und plötzlich merkt man auch, dass das ganze Geld alles weg ist und es ist nichts mehr da. Und dann sitzt man mit diesen 93 Stunden Rohmaterial da und merkt, das zu schneiden und das hinzukriegen. Und man hat ja nie an die Post gedacht. Man hat auch nicht zurückgelegt oder hat irgendwelche Leute, die das alles schon aufbereitet haben, sondern du sitzt mit diesem Rohmaterial da und dann kannst du echt in ein tiefes Loch fallen. Weil plötzlich sitzt du nicht mehr mit deinen Jungs und trinkst jeden Tag Bier oder irgendwie so, sondern du sitzt ganz alleine da im Zweifel. Ja, das ist wirklich.
Also man muss einfach mal zusagen, Marc war quasi Regisseur, Drehbuchautor, also Co-Autor und später dann alleiniger Autor, als es immer weitergeschrieben worden ist und Produzent dieses Films. Also auch die komplette Verantwortung künstlerischer und produktionstechnischer Hinsicht lag an deinen Händen. Natürlich haben dir dabei ganz viele Leute geholfen, aber es war auch immer wieder, also an dir hing es dann auch immer wieder. Ne? Also das ist auch eine. Also es gab, also für mich gab es jetzt in diesen 10 Jahren, wenn ich sage Momente des Schmerzes, war auch Abschiedsschmerz dabei. So, ich war quasi vielleicht 2013, 14 konnte ich schon sagen, ach, das war eine geile Zeit, das war meine Filmschule, selbst gemacht, do it yourself. Ob da jetzt ein Film fertig bei wird, es war mir gar nicht mehr so wichtig. Also ich habe damit ehrlich gesagt auch abgeschlossen. Also für mich war das eher was zum Schmunzeln. Ja, irgendwann kommt er mal raus. Aber es hat es für mich gar nicht mehr gebraucht.
Und lass uns da ganz nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Ja, wir haben gerade gehört, was Marc für eine Rolle in dem Film hatte. Was hattest du denn für eine Position da in dem Film, Christian?
Ich habe die Kamera geführt. So. Also ich sage das auch bewusst so, weil es gibt ja auch sozusagen den lichtsetzenden Kameramann. Das ist so klassischerweise der DOP, Director of Photography. Das habe ich nicht gemacht. Diesen Job habe ich mir geteilt. Wir hatten einen tollen Beleuchter und gemeinsam habe ich sozusagen die Bilder verantwortet, aber die dann zum Beispiel auch mal viel mit Marc ausgetüftelt und gemacht.
Das kann man insgesamt sagen. Also dieses Festlegen, wer was gemacht hat, das kann man auch genauso aufbrechen. Es sind ja auch die Zeiten, wo irgendwie 8 Leute hinter dem Monitor stehen und jeder darf seinen Senf dazu geben. Ja. Deswegen dauert es ja auch stundenlang. Und jeder denkt irgendwie, hey, hier muss ich nochmal, hey, so, da müssen wir noch. Und dann plötzlich, keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist für irgendeine Einstellung und noch ein dichter ran und noch. Also die Auflösung war enorm bei manchen Szenen. Also dann hatten wir manchmal wirklich 40, 50 Einstellungsgrößen, unterschiedliche Perspektiven für eine Szene, wenn es eine Action-Szene war. Und die haben wir uns auch noch eine Kamerafahrt und noch einen Top-Shot und noch eine Nahaufnahme und irgendein Detail-Shot oder wie auch immer wir das dann immer damals genannt haben, um besonders cool zu sein. Aber das war schon ein großes Zusammenwirken, ne? Dass wir irgendwie alle dagestanden haben und war wirklich so ein Projekt, wo ganz viele auch Regie mitgeführt haben und ganz viele auch zusammen mitproduziert haben und ganz viele ihr Geld reingegeben haben. Und wenn jemand immer abends, ne, ist auch so zum Thema Organisation. Oh, ist 23 Uhr, jetzt kriegen wir gar kein Bier mehr. Irgendwie fahren wir zur Tanke. So, aber lustigerweise nicht einen Abend, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, jeden Tag hat es keiner auf die Reihe gekriegt, dass wir doch einfach jetzt mal einen Bierkasten für weniger Geld kaufen oder sowas. Ne? Also,
und im Grunde genommen würde uns jetzt ein guter, routinierter deutscher Filmproduzent zuhören, würde sagen, ne, daraus ist doch bestimmt niemals irgendwas geworden. Weil so eigentlich sind diese Voraussetzungen perfekt, um eine wahnsinnig tolle Zeit zu haben, aber nicht, dass dabei ein fertiger Film bei rauskommt. Also diese Rahmenbedingungen, die sozusagen uns die Freude gemacht haben, haben es halt auch herrlich chaotisch gemacht. Also hätte da jemand wirklich ernsthaft die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie bringe ich das an einen Verleiher oder später in den Vertrieb, wie verkaufe ich da Fernsehrechte, hätten wir die Leute in den Wahnsinn getrieben. Also wir hätten das gar nicht machen können. Wir waren ja unsere eigenen, wir haben ja selbst mal bestimmt, was wir machen.
Aber es ist ein Film hinten bei rumgekommen.
Ja,
das habe ich gesehen. Jetzt,
es ist, ja,
und
das
es ist
schön,
tatsächlich.
Ja.
Es ist tatsächlich auch, ihr redet euch gerade so ein bisschen klein. Es ist tatsächlich auch ein sehr, sehr spaßiger und vor allen Dingen durchaus kompetent gemachter Film bei rumgekommen. Aber ich möchte trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Ihr habt die ganze Zeit jetzt schon über Geld geredet und dass ihr es nicht hattet und dass ihr trotzdem viel zu viel ausgegeben habt. Wir sind eigentlich so jetzt in einem klassischen Spätfilm sind wir gerade im Segment der Eckdaten. Und da wäre die nächste Frage, wie hoch war denn eigentlich euer Budget?
Das ja, kann niemand bestimmen.
Ja. Bezahlt euch noch irgendwas ab? Sind alle Schulden beglichen? Oder
naja, wenn man sagt, dass mein Bildungskredit eigentlich daran liegt, dass ich statt 5 Jahre 10 Jahre studiert habe und also, den Bildungskredit immer noch abzahle, ja, letztendlich ja. Also ich glaube, es haben ganz viele Leute persönliche Sachen, die ich nie erfahren habe, reingesteckt. Es ist so, dass wir eine große Connection zu Ari aufgebaut haben. Also lassen wir mal den ganzen Sponsoring und wo Leute uns für ein Kastenbier ganz viel und durch viel betteln und so weiter, lassen wir das mal weg. Kann ich es auch nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Also es ist so, dass ich für die Postproduktion, das ist da, wo ich angefangen habe, das aufzuschreiben, nochmal also ungefähr 10.000 Euro in die Hand genommen habe. Damit meine ich aber von dem Entschluss, dass ich aus diesem Material jetzt was schneiden werde, dass ich es farbkorrigieren lassen werde, dass ich einen Sounddesign rüberlegen werde, dass es eine Musik gibt für die ganzen 72 Minuten des Films, die uns gehört, dass es Comic-Sequenzen geben wird, die Lücken füllen von dem Film, denn auch im Jahr 2006 haben wir angefangen, 2007 weitergemacht, gab es trotzdem immer noch Lücken. Die Comic-Sequenzen sind angefertigt worden und auch die Premiere ist davon bezahlt worden, von diesen 10.000 Euro. Aber das war alles sozusagen das Postproduktion.
Ja, ja. Also ich mache jetzt mal eine Milchmädchenrechnung, weil das kann uns ja kein gewissenhafter Produzent korrigieren. Und meine Milchmädchenrechnung, die beinhaltet dann auch, dass ich ja mein komplettes Startgeld vom Arbeitsamt, die mir meine Selbstständigkeit finanziert haben, ein paar Monate lang, habe ich da auch reingeballert. Und dann kommen da noch, es hat auch das Filmbüro, so eine kulturelle Filmförderung mal ein paar Euro reingetan. Also, wenn das jetzt am Ende sowas wie sich 30.000 Euro Geld durch die Gegend bewegt haben, halte ich das für realistisch. Und es passt aber wenig zu dem, was, also man würde so sagen, im Filmdeutsch würde man sagen, da gab es jede Menge Rückstellungen, weil ja die Leute alle ohne Gagen gearbeitet haben und so weiter. Aber 30.000 Euro, glaube ich, ja, was immer einem das dann sagt.
Okay. Dann, wer waren die Darsteller? Waren es Freunde von euch? Habt ihr die engagiert? Also ihr habt eben schon gesagt, die haben für Lau gearbeitet.
Alle haben für Lau gearbeitet, ja. Ja. Das ist so, das ist vielleicht etwas, ja, wie soll man das sagen? Wir haben, das ganze Projekt fing ursprünglich damit an, dass Christian und ich sind beide Medienpädagogen, auch mit Herz. Und so zwischen Medienpädagogik und Filme machen, also zwischen eigenen Ansprüchen und auch mit jungen Leuten zu arbeiten und auf deren Ansprüche zu schauen oder auf deren Lust zu schauen und deren Weiterentwicklung zu schauen, haben wir uns schon damals bewegt, ne? Und hatten überlegt, dass es toll wäre, einen Film zu machen, in dem wir in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, die heißt Wismar, lauter Jugendliche zusammenholen und einen Aufruf starten. Wir wollten das nicht Casting nennen, wir wollten ganz viele Leute ermutigen, dass die, wenn sie Lust haben, Schauspielunterricht auch zu bekommen und zu lernen, wie man vor der Kamera agiert, haben wir zusammengekratzt. Das waren vielleicht so 30 Jugendliche, die sich gemeldet haben. Dann haben wir ein Jahr mit denen gearbeitet. Da gibt es auch einen Dokumentarfilm, der Christian hatte schon immer begleitet während der Zeit. Also Christians Aufnahmen, da gibt es so einen Film, den wir da zusammengeschnitten haben. Und das haben wir auch finanziert bekommen, so von so einer Förderung, dass man mit den Jugendlichen arbeitet und so weiter. Und dann war das fertig, das Projekt war abgeschlossen und dann haben wir überlegt, jetzt wäre mal an der Zeit, etwas zu machen, um die Leute, wie soll man sagen, so, um den Leuten auch einen Spielspaß zu geben, um mal richtig rumzurotzen, um in Klischeefiguren, um in Quatschfiguren, überzeichneten Leuten die Sau rauszulassen. Und wir würden jetzt einfach mal sagen, wir drehen jetzt vielleicht 14 Tage oder 3 Wochen, und dann gucken wir mal, ob wir den sozial realistischen Spielfilm machen, den wir machen.
Der war ja, ich wollte gerade sagen, wir wollten doch nur in 20 Minuten Trashfilm drehen, aber genau. Nee, erst war es sozial
kritisch. Genau, nee, wir wollten eigentlich irgendwie so einen Film, wo man sagt, okay, das sind ja lauter Leute zwischen 19 und 22, 23, die da mitmachen. Die holen wir natürlich in ihrer Lebenswirklichkeit ab, aber vorher machen wir so einen geilen Action-Scheiß irgendwie so. 14 Tage, 3 Wochen. Und während dieser 14 Tage, 3 Wochen sind immer mehr Leute dazugekommen und plötzlich explodierte das so in so einer Sache, dass wir es irgendwie geiler machen wollten. Es sah so scheiße aus. Wir haben alles, was in den ersten 14 Tagen gedreht worden ist, oder 3 Wochen, alles nochmal neu gedreht und hatten plötzlich die Vision, wenn wir uns richtig, richtig, richtig toll anstrengen und die Räume komplett selbst gestalten und nicht mit einer rauffaserweißen Tapete im Hintergrund, wie aus unseren ganzen anderen Amateurfilmen oder sowas, sondern wir bauen jetzt alles und wir setzen jetzt auch Licht und wir versuchen uns jetzt auch in Departments zu orientieren, sag ich mal so. Ich will das übrigens auch, Daniel, ich will das nicht kleinreden. Ich bin ein riesen Fan davon, dass Leute so arbeiten. Ich finde, das ist das Tollste an dem Film, dass Leute vollkommen unbedarft ihre Träume oder ihre Vision oder ihren Quatsch im Kopf verwirklichen. Ich finde das großartig, ne? Ich will den Film damit nicht kleinreden. Und dabei, bei dieser Findung, wie wir das jetzt machen und wie wir das jetzt irgendwie umsetzen, haben wir uns gemeinschaftlich auf so ein anderes Level begeben und haben gedacht, wir machen jetzt den Film in echt.
Ja. Mhm. Da möchte ich gern gerade einhaken. Ja, einfach Special Effects. Gibt es da eine Szene, die besonders heraussticht? Und das ist der Flashback eines eurer Protagonisten, wenn auf einmal ihr einen total runter abgehalfterten Flur in einer irgendwie Feuersequenz in einen plötzlich frisch renovierten, super aussehenden Flur verwandelt. Wie habt ihr das gemacht? Das hat mich wirklich begeistert.
Ja, das hat uns auch begeistert. Glücklicherweise hatten wir einen unglaublich begabten Menschen mit im Team, der hat während der Dreharbeiten vor allem den Kamerawagen durch den geschoben und auch sonst viel harte körperliche Arbeit verrichten müssen. Und der Andreas Funke kann aber auch verdammt gut ich verkürze das jetzt mal, sonst laber ich da ewig drüber. Wer übrigens Lust hat, die Zombie-Filmschule auf YouTube gucken, da habe ich 2 Folgen lang mit dem Andreas Funke drüber gesprochen. Aber der kann einfach mit digitalen Effekten am Rechner so etwas zaubern und der ist beseelt davon. Der wollte auch schon immer mal, wie bei Peter Jacksons The Frighteners, so eine geile Sequenz haben. Mark hatte eine ähnliche Lust daran, so etwas Aufwendiges zu haben. Und wir hatten nichts von all dem, was eine fette Produktion wohl gehabt hätte mit irgendwelchen computergesteuerten Kamerawagen, die sozusagen so ein spezielles Verfahren, das man eigentlich braucht, um sozusagen durch 2 verschiedene Kulissen durchzufahren und die miteinander im Computer zu vereinen. Also
genau, also kein Motion Capturing, sondern ein Kackdolly auf auf Einkaufsrädern.
Auf Luftreifen, ja.
So, wir drehen, bauen, tapezieren also diesen Gang, holen das ganze Zeug, die ganzen Vorhänge aus irgendwelchen Theaterfundi von Berlin bis Rostock, machen alles schick, wirklich 14 Tage lang an diesem Gang kleben alle Fliesenplatten, die in Wirklichkeit Sperrplatten sind, oh, ja, die schwarz-weiß getäfelt sind, irgendwie diese Welt von...
Wir haben
von,
die gestrichen.
Ja, also gestrichen. Genau, also irgendwie so lauter Filmwelten, ob das nun Eraserhead oder was auch immer, diese Filmwelten, ein langer Gang und so weiter, machen das also, renovieren diesen Gang bis 3,50 Meter Deckenhöhe, bauen die ganzen Sachen rein, viele Lampen, viele Lichter und fahren einfach mit den Leuten, den beiden Protagonisten oder dem Antagonist und dem Protagonist, die haben sich ja da gerade, behaken sich ja gerade, fahren diesen Gang dort lang mit diesem Einkaufswagen, der mal so und mal so fährt.
Genau. Und Andreas Funke hat, glaube ich, viel geschwitzt, ja, das zu matchen, also diese Aufnahme.
Genau, danach, nachdem wir also alle Szenen in dem schönen Gang gedreht haben, haben wir den ganzen Gang abgebrannt.
Und zwar wirklich, also wie macht man das? Abbrennen halt.
Abbrennen, also wie kriegen wir das denn jetzt hässlich? Ein paar Spinnenweben haben wir noch reingehängt und die Vorhänge, haben wir dann verbrannte Vorhänge ausgetauscht und so weiter, aber die ganze Tapete und das ganze Zeug.
Benzin gegen Anzug. Fertig.
Wirklich. Und wirklich, also es gibt ja so Momente in diesem Film, das kennt ja auch jeder, der so einen Film macht, wo man denkt, oh mein Gott, zum Glück hat das wirklich keiner, weiß noch, wie das geraucht
hat. Ja, du, ich
hat,
bin auch froh,
rausgegangen dass... Und sagt, seid ihr bescheuert, halt sofort auf, es ist du, alles voller Rauch.
Im Abspann vom Film gibt es tatsächlich einen Moment, wo man mich sieht, wie ich euch zuschaue, wie ihr das gerade abfackelt und dieses Umdrehen in die Kamera und den Kopf schütteln ist ziemlich ernst gemeint, weil ich in dem Moment nicht absehen konnte, dass das möglicherweise das schreckliche Ende der Dreharbeiten ist.
Ja, wenn es so wahnsinnig wird, ne, wenn alle so in so einem Rausch sind total, naja, egal, wie auch immer. Und dann haben wir einfach in diesem abgebrannten Gang nochmal die gleiche Kamerafahrt. Es war ungefähr hier, es war ungefähr die Brennweite, es war ungefähr die Blende. Fahren wir doch noch mal einfach. Hast du ein gutes Gefühl? Ja. Genau. So, mehr war nicht, ne? Also, genau. So, und dann.
Wenn es aber den Übergängen jetzt so funkt und blitzt, dann hat das auch was damit zu tun, dass das auch ein bisschen kaschiert, wo das vielleicht nicht ganz hingehauen hat.
Naja. Aber es sieht echt gut aus. Und,
ja, schön, Daniel. Schön, dass du es sagst. Das ist toll.
Nein,
ja, wirklich.
Nein,
das freut mich sehr. Ja.
Ich will euch hier nicht Honig um den Mund
schmieren.
Nein. Ich meine vollkommen ernst. Ich will gleich auf die Kamera mich noch weiter eingehen. Aber wir sind, ich finde es super, dass ihr so enthusiastisch seid. Aber ihr haut mir mein ganzes Konzept auseinander.
Ja, mach einen bitte, Daniel. Ich quatsche auch immer so viel. Mach mal. Nimm mal.
Nein, das ist voll cool. Ich möchte nur von euch nochmal, ich glaube, es ist, schlau, wenn wir tatsächlich den Film nochmal in, wie wir es beliebt hier im Spätfilm machen, in 5 Sätzen zusammenfassen, nur damit die Leute sich ein Bild davon machen können, über was wir hier jetzt gerade reden.
Jetzt sind wir mal.
Wer möchte das machen?
Ja, wir machen das und ich habe jetzt Bock, das wirklich so 1:1 vorzulesen, weil sehe ich gerade richtig, dass unser Marketingmaterial 5 Sätze am Start hat.
Ich habe das alles so verkürzt, dass es, so, dass es Stichpunkte sind.
Kann ich jetzt
sind,
nicht lesen, scheiße.
Dass es Stichpunkte
okay,
sind,
mal, kannst du den
damit
Film,
man das
den
frei
du dir
erzählen kann.
Das kannst du auch am Ende immer noch die Verantwortung
nehmen. Kann mir das zusammen erzählen?
Ja, ich gebe mir ein bisschen Mühe.
Also, pass auf. Lieber Daniel,
Sätze, my ass.
Folgendes. Wir wissen das ja, wenn lauter junge Leute sich zusammentun und ihr Herzensprojekt machen, dann haben sie vor allem richtig viel Zeit in die Dramaturgie gesteckt. Ist ja immer so, ne? 3 Jahre am Drehbuch geschrieben. Also das Drehbuch ist während des Drehs entstanden. Okay, also ein Schweizer Wissenschaftler erfindet im Zweiten Weltkrieg ein Serum, das aus Soldaten übermächtige Superkrieger machen soll.
Schnitt 60 Jahre später. Wir sind in einem richtig abgefuckten Theater in Wismar. Wer kennt das? Und dort entdeckt jemand, der, oh Gott, jetzt merke ich schon diese verworrene Geschichte.
Wir müssen es verkürzen.
Ja, bitte.
Wir müssen über die Helden kommen. Pass auf. Ah. Dieses Theater, ein trauriges Ensemble, hofft nicht auf die Straße gesetzt zu werden und legt die gesamte Hoffnung in eine letzte Inszenierung, von der wir als Zuschauer schon sehen, das wird niemals was. Und genau in diesem Theater mit diesen liebevollen Charakteren, das ist ein Ensemblefilm, da sind irgendwie 7, 8, 9, 10 Leute, die man irgendwie hoffentlich ein bisschen gern hat. Genau in diesem Theater ist natürlich dieses Serum verborgen. Und das wird wiederentdeckt von Gangstern. Es wird aktiviert von Gangstern in diesem Theater und damit geht die wilde Zombie-Hatz los. Das heißt, wenn wir irgendwann mit den Gangstern in dieses Theater reingekommen sind, wenn wir begriffen haben, dass dieses Serum 60 Jahre später an diesem Ort ist und dieses Serum sich aktiviert, dann sind wir nur noch in dem Theater. Wir sind eingeschlossen in diesem Setting.
Und es ist ein ziemlich ehrlicher Vorwand, um einfach augenzwinkernde Action-Szenen aneinander zu reihen,
die sozusagen durchaus mitbekommen, worauf sie sich beziehen und einfach nochmal Lust haben am Ausprobieren und am Spaß haben.
Ja. Das hast du gut gesagt. Also wir verdrehen dann so Sachen, ne? Also bei uns sind die Bösewichter eben nicht wie bei Indiana Jones 3, den wir so mögen. Indiana Jones 3 haben wir, glaube ich, jeden dritten Tag gesagt, weil wir immer andauernd Indiana Jones 3 geguckt haben.
Und den fünften Tag, weil ich gefühlt, guck gut, also wir haben manchmal abends, wenn wir total müde in unserem Abwrackhaus waren, haben wir den Beamer rausgekramt.
Raum geschlafen, genau. Und haben Indiana Jones 3 geguckt. Und es sind eben nicht die Nazis bei uns, sondern bei uns sind die Bösewichter die Schweizer. So, ne? Und so verdrehen wir so lauter Sachen und wenn dann irgendwie so eine Falle kommt, ist es keine Hakenkreuzfalle, sondern eine Schweizer Taschenmesserfalle und so weiter. Und so verdrehen wir manchmal und spinnen manchmal so mit den Dingen rum, so wie uns das, ja, wie uns das eingefallen ist am großen Fall Tisch beim Frühstückessen.
Und jetzt, ich meine, das war noch nicht so lange her, dass Filme wie 28 Days Later und andere Sachen also gerade nochmal so richtig Bock gemacht haben auf, ja, man kann Zombie-Filme auch nochmal anders erzählen und nochmal Variationen reinbringen. Und sie hatten einen Heidenspaß, alle gemeinsam in dem, was wir die Base nannten, unseren Rückzugsort nach den Dreharbeiten, haben wir auch immer gern Brainstorming gemacht. Was wäre denn eine geniale Idee, Zombies umzunieten? Was könnte sie wirklich zerstören?
Kopfschuss. So, nee, ist langweilig. Die habe ich tausendmal gesehen, der Kopfschuss und so weiter. Gehirn raus. Nein, das ist es irgendwie nicht. So, was könnte es sein? Eine Warze. Gute Idee.
So, das war die Stelle mit den fünf Sätzen, ne? Weiter?
Ja. Da hast du gerade auch schon gesagt, hier 28 Days Later hast du ins Spiel gebracht. Ich persönlich finde es ja schon einen kleinen Stilbruch, dass ihr euch für die rennenden Zombies entschieden habt. Und da möchte ich aber gleich einhaken, warum das und was waren denn so eure Einflüsse, außer Indiana Jones, den ihr jetzt schon genannt habt?
Also ich kann sofort sagen, ästhetisch, visuell hat mich 28 Days Later extrem erwischt und ich habe sehr genau gewusst, auch als ich das Ding im Kino gesehen habe, wie das gerade gedreht ist. Das war mich damals mit einer Kamera mit einem TV-PAL-Format aufgenommen, die quasi verfügbar war. Es war fast zum Greifen nah, eine solche Ästhetik umzusetzen und diese Ästhetik baute auch darauf, durch unglaubliche Close-Ups, durch wilde Schnitte, durch extreme Shutter-Effekte, also wenn sozusagen die Bewegungsunschärfe fast verschwindet, also es versprach sozusagen mit greifbaren Mitteln sozusagen maximale Wirkung zu erzielen. Also ich weiß, dass mich das sehr, also das hat Lust gemacht, also auch in so einem Stil das zu machen. Also für mich hat deswegen auch mal die wilden Zombies gut gemacht. Mhm.
Ja, es ging ja dann richtig los, ne? Als wir dann 2006, 2007 hatten wir noch das Gefühl, wir sind gut so mit drinnen, ne? Zack Snyder hat wann? 2004 ist da rausgekommen? Dawn of the Dead, ja. Das Remake. Was, 2004?
Ja, ich glaube.
Ja, ne? So, und dann waren wir so gut in dem Feeling drin, ja, wir machen auch einen Zombie-Film. Das hat sich dann über die Zeit, es gibt so einen Shot, das war so toll, als Christian mir das gezeigt hat, es gibt so einen Shot, wo sich eine Heldin aus der Zombie-Situation vermeintlich befreit, indem die einen Feuerlöscher benutzt, ihn nach vorne schießt und mit ihrer Pistole reinschießt. Und dann kam Stirb langsam 4 raus. Weißt du noch, Stirb langsam 4 ist diese Szene, wo das auch mit dem Feuerlöscher war. Es gab so lauter Action-Szenen, ja, wo wir das Gefühl hatten, plus die Zombie-Geschichte in den 10 Jahren, wo das ist, wo lauter Motive immer und immer wieder aufgetaucht sind, wo wir natürlich auch nochmal das Gefühl hatten, wie, oh Mann, Alter, es wird natürlich viel wiedergekäut und wir haben schon wiedergekäut oder beziehungsweise wir haben uns beeinflussen lassen und so sehe ich lauter Motive und ganz oft, ja, genau.
Ja, du, ich meine, unsere Seherfahrungen im Populärkino waren sozusagen der Spielzeugladen, in dem wir uns bedient haben, also aus diesen Versatzstücken.
Ja, genau, manchmal hatten wir aber Ideen und dann haben wir andere bedient, weil es natürlich irgendwie klar ist, dass man in so ein Feuer, ist auch nicht die erste Szene, wo das passiert ist, aber als ich McClane dieses Ding da durchschießen sehen, ist auch die Einstellungsgröße, in der das passiert und genau die Überzeichnungen waren das so Momente. Genau, und auf jeden Fall, also wirklich also 28 Days Later, das ist wirklich, also dieses, okay, es gab dann diesen Vorsatz vor dieser XL1, das ist ja auch gedreht.
Ja, ist schon ein bisschen.
Aber so diese Danny Boyle Metapher grundsätzlich, also der hat mich sehr, auch heute interessiert er mich noch, diese Energie, die immer, also ich finde das Trainspotting und 28 Days Later, genetisches Kino, dieser Wille von Menschen, also es gibt so einen roten Faden durch Danny Boyles Kino, was mich immer total abgeholt hat, diese Kraft und diese Energie und das auch in allen verschiedenen Genres, die da ausprobiert hat, die hat mich schon immer, und wenn es wie Millions, ne, dieser Kinderfilm, auch dieses, wenn diese Tasche voller Geld so überquillt und das alles so eine besondere Energie hat, das war schon so wie, wow, hier trifft sich irgendwie der Amateurfilm oder der Independentfilm trifft hier irgendwie auf so eine.
Also wir haben wirklich manchmal so lange gedreht und variiert in der Inszenierung, bis wir alle am Monitor das Rohmaterial guckten und dachten, oh, geil. Also es musste so
wie schattrig, ne? Ja, ja, genau. Schnell, es ist irgendwie gewalttätig.
Es ist auch noch geiler. Definitiv auch noch lange vor der Zeit, wo das völlig üblich war, sehr intensiv digitale Farbkorrektur im Nachhinein zu machen. Also ich weiß, dass wir noch sozusagen, also wir haben wirklich geleuchtet aufs finale Bild. Ne? Also uns war schon klar, 2-3 Klicks kommen da noch, aber das, was heutzutage völlig üblich ist und was auch dem Film denn am Ende 2016 angedeiht ist, war für mich damals noch nicht greifbar, dass wir noch so massiv wir haben also schon immer sozusagen am Set geguckt, dass es uns überzeugt, dass wir, ja, jetzt haben wir einen Film.
Es ist aber auch die Rettung des Films, weil es ist TV-Material und der Color Grader hat natürlich immer gesagt, naja, Marc, mehr ist jetzt nicht rausholen, wir können es irgendwie ein bisschen aufblasen, ja, dass es irgendwie in HD rauskommt, wir können hier ein bisschen korrigieren und da ein bisschen korrigieren und der Look, der auch nach TV aussieht, aber dass es überhaupt so Momente gibt, die eine Atmosphäre haben, also auch Beleuchtungsatmosphäre, liegt daran, dass wir so gearbeitet haben.
Schon. Ich finde aber auch, also viel an dem Look trägt eure Kamera zu bei und das fand ich auch spannend, weil wenn ich denke, ich mache einen Film und ich mache so ein No-Budget-Indie-Projekt mit all meinen Freunden, dann würde ich mich halt an dem orientieren, was halt jeder dritte oder jeder zweite deutsche Filmemacher und jeder dritte internationale Filmemacher macht, nämlich einfach mir eine Handkamera schnappen und ganz simple Kameraarbeit machen mit vielen Close-Ups arbeiten, wenig irgendwie, ja, wie ihr es schon sagtet, kinetische Kamera. Aber das habt ihr nicht gemacht, sondern ihr habt euch ja schon Mühe gegeben, habt ihr echt viele Tracking-Shots. Ich habe mindestens 2 Crane-Shots gesehen. Wo hattet ihr den Kran her? Und ja, immer wieder auch schöne Einstellungen gewählt, von unten dicht am Boden die Kamera platziert und so. Da habt ihr echt richtig, richtig reingekniet, um da ein schönes Stück Film abzuliefern.
Ja, am liebsten würde ich dir jetzt mal so eine Sequenz quasi, müsstest fast jetzt als Reenactment machen, wie so ein Bild entsteht, ne? Also Marc ist wirklich jemand, der eine sehr, sehr starke visuelle Vorstellung hat. Also Drehbuchseiten, die nachts irgendwie entstanden sind, die wir am nächsten Morgen in die Hand gedrückt bekommen hatten, also waren im Grunde genommen eine Liste von Einstellungen, die sehr genau auch schon beschrieben waren und die am Set dann wirklich auch so konstruiert worden sind. Also, Marc und ich hatten auch körperlich eine sehr enge Beziehung am Drehort, um das jetzt alles sehr diplomatisch auszudrücken, um die Schmerzen wegzulassen, die da manchmal auch drinstecken. Nein, schwenk weiter nach links, nein, will ich wieder nach oben und nein, das ist zu weit. Aber das hat natürlich auch was in mir angesprochen. Also ich meine, ich bin mit als Jugendlicher mit Kino quasi, also Kino hat dann bei mir gezündet im Kopf, als ich in Kubricks oder Scorseses Bilderwelten gemerkt habe, was geht hier ab? Was ist das für eine durchdachte Komplexität? Und nur das ist das wahre Kino. Also ich hatte das schon auch in mir, auch wenn wir da sabbernde Zombies gefilmt haben, war das, also war schon auch eine Lust sozusagen am überlegten Bild drin. Für mich war es auch ein permanentes Lernen, weil manche Dinge sind ja dann so extrem aufwendig. Also zum Beispiel, ja genau, der Kran, also dieses wackelige Stück Scheiße, das wir da hatten.
Es ist einfach nur zusammengesteckt, gestanden. Ich weiß nicht, wie teuer dieser Kran ist, ob der 1000 Euro kostet oder sowas, aber die haben uns ausgeliehen.
Das ist halt das, was so ein EB-Team, ne, so in 3 größere Rucksäcke stopfen kann. Das ist nicht dafür gedacht, was wir damit teilweise gemacht haben, aber wir wollten es halt unbedingt und sozusagen zu merken, was das bedeutet, wenn man so viel Mühe und Zeit investiert. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, Daniel, oder du ahnst es vielleicht nur, wenn du jetzt Darsteller bist und du siehst dort irgendwie die ganzen Jungs ständig irgendwie an den Schienen rumracken und am Licht und es dauert Stunden. Du hast vielleicht diese bekackten Kontaktlinsen im Gesicht und in den Augen. oder diese Scheiße.
Ja, also, und die haben ja auch alle gearbeitet, ne? Da sind Leute von der Werft gekommen, sind Wismar, ist ziemlich groß, arbeiten da irgendwie 8 Stunden, racken da rum und haben irgendwie das Versprechen abgegeben oder beziehungsweise auch daran geglaubt, dass das irgendwie was Tolles wird und dass sie irgendwie, keine Ahnung, ihr Leben vielleicht, ich greife jetzt mal das so groß, bereichern oder dass da noch was dazukommt, dass sie sich verschrieben haben, ich mache einfach mal in meinem Leben einen Film. Und dann kommen die dorthin und müssen bis 1 Uhr oder 2 Uhr nachts in dieser, keine Ahnung, in dieser Welt da agieren und da mitmachen und das auch immer wieder besser, schneller, lauter, schrei mehr und so weiter. Ne? Also es sind Laien, wie wir alle gewesen, und wir wollten irgendwie, wenn jemand irgendwie Angst hat und schreit und verzweifelt ist, dann soll es auch, genau, mit Energie gemacht werden. Ne? Und dann haben die da also wirklich nochmal 8 Stunden nochmal eine Schicht gehabt.
Und deswegen war ganz klar, also besser die Bilder sitzen, wenn wir das hier gerade treiben. Also deswegen ist da auch so viel Mühe reingeflossen. Und ja, ich höre das natürlich gern, wenn du das sozusagen bemerkst. Und ich bemerke persönlich, wir haben damals, weiß ich noch, oder ich war jedenfalls sehr unterwegs, zu gucken, was war dann damals so in der Independent-Filmszene so los. Ne? Ich habe viel geschaut, es war auch so die Zeit, wo es gerade begonnen hat, dass man im Internet auch schon mal den einen oder anderen Trailer sehen konnte. Und das hat also auf jeden Fall, also wir wollten auch mithalten so. Ne? Also und
hat auch eine gewisse Großkotzigkeit.
Na klar.
Ja, dieses, ja. Oh, wir machen ein Meisterwerk. Das liebe ich ja immer. Das liebe ich wirklich am Amateurkino. Und ich meine Amateur wirklich als Leidenschaftsarbeit. Genau. Leute, die mit ganzer Leidenschaft vollkommen unbedarft und mit großer Freude reingehen und jetzt glauben, sie machen ihr Meisterwerk. Das liebe ich auch heute zu sehen. Nicht nur an dem Film, sondern auch an anderen Arbeiten.
Ich weiß nicht, was du, ich habe zwischendurch mal so auf der schmuddeligen Matratze habe ich dann auch mal ein bisschen Rebel Without a Cause von Robert Rodriguez durchgeblättert. Mm. Also natürlich, also wir hatten auch schon Bock. Also klar, wir sind das nächste große Überraschung, wie man für nichts ein kleines Kinowunder baut.
Ich habe noch 3 Fragen. Ich möchte wissen, welche Szene hat am meisten Spaß gemacht zu drehen?
Tja, Marc, da bin ich gespannt.
Gab es nicht den einen Moment, wo ihr alle irgendwie total begeistert wart?
Es gibt eine Szene, die beides beinhaltet. Also auf dieser Suche nach das Unmögliche wahrzumachen, ist auf jeden Fall die Regenszene. Also am Ende spielt alles im Regen. Hatte ich immer die Vorstellung, ey, Alter, wie kriege ich das eigentlich so hin, dass ich in einem Regen drehe, der so dick ist und solche Tropfen hat, dass ich ihn sehe? Und wo ich permanente Wiederholbarkeit habe. Also wie mache ich mich unabhängig von irgendeinem Wetter oder ich gehe irgendwie raus? Wie schaffe ich das eigentlich? Und ich habe wirklich immer, also es ist jetzt nicht nur Lethal Weapon, also ne, der erste Film, wo ich denke, ja genau, der Schlussfight muss, schaff das Stück Scheiße von meinem Rasen, wenn Murtaugh das sagt und so weiter. Ne? Das muss irgendwie in so einer Nässe und in so einer Regensituation sein, in der das Wasser irgendwie runterkommt. Ich finde das unglaublich filmisch und ich finde das für No-Budget oder für Amateurkino unmöglich. Und dass wir das irgendwie geschafft haben und das gemacht haben und im Oktober. Es war also auch voller Schmerz, wenn man das so sagen will, und voller auch, Hingabe und es war wirklich, wirklich anstrengend, aber.
Du, ich häng mich da einfach mal reingegangen. Es war nämlich ein Moment von, okay, Kamera läuft. Und wenn ich das gesagt habe, war der nächste Satz, Regen an. Also wenn diese ganze, wir hatten einfach für einen Moment da eine ganze Maschine so am Laufen. Und zwar ein sehr engagierter Typ da, der später auch die Practical Effects bei dicken Hollywood-Produktionen gemacht hat, der da quasi noch
Glorious Suchen Bastards war. Und so weiter. War der ist ja dann immer größer geworden.
Genau, ne? Aber so Claudius also, Rauch. All diese Sachen, also wenn da quasi was explodiert oder so, dann waren das tatsächlich, hatten wir da jemanden, der sich damit sehr gut ausgekannt hat. Und dem sozusagen auch sozusagen bei der Arbeit zuzuschauen und der aber sich ganz in den Dienst unserer Arbeit dargestellt hat, dann hat natürlich das Szenendrehen irrsinnigen Spaß gemacht. Also als jemand, der als Jugendlicher mit John Woo-Filmen wirklich sehr beglückt worden ist, dabei zu sein, wenn da diese Bloodpacks vor deiner Kamera explodieren, groß.
Fein. Aber es gibt bestimmt auch irgendwas, was euch tierisch genervt hat. Was hat denn am meisten genervt am ganzen Dreh?
Ja, es ist schwierig, mich zurückzuversetzen nach 2006 oder 2007. Aber wenn ich jetzt als 40-Jähriger, der ich jetzt bin, im Jahr 2017 zurückgucke und manchmal, wenn Christian und ich haben beide noch auch wegen unserer Arbeit Kontakt zu 29-Jährigen, die ihr neues Meisterwerk sozusagen oder ihre Filme machen und ihr Drehbuch schnell fertig machen oder das, ich will nicht anmaßend sein, die haben es auch sich viel Mühe gegeben und so weiter, aber vor allem drehen wollen, drehen, also diese Lust immer zu drehen und egal was die anderen sagen, drehen. Und wenn ich diesen Leuten begegne, dann merke ich immer daran, dass ich ihnen gerne mitteilen möchte, was mich am meisten genervt hat, nämlich dass man alles ins Drehen rein investiert und nicht darüber nachdenkt, wie man diesen Film eigentlich danach zusammenschustert oder zusammenkriegt. Ich fand an diesem Dreh, wenn man das über 10 Jahre zusammenfassen will, die abgefuckteste, und ich sag's so deutlich, Zeit, in der man mehr oder weniger alleine, und Christian, du warst ganz viel dabei, ganz, ganz, ganz viel, und Richard Jacobi war auch ganz viel dabei, damit wir durch dieses Material durchkommen, aber wenn es unsexy wird, wenn man nicht am Drehen einen großen Macker machen kann oder irgendwie leider seine Freunde hat und alles ist so geil und alle fühlen sich irgendwie cool, sondern du sitzt mit diesem Material, das du gedreht hast, das auch manchmal erschütternd ist, manchmal ist es toll, aber du sitzt mit diesem Material und versuchst einen Film zusammenzukriegen. Ich wünschte allen Leuten, die so arbeiten, dass sie darüber nachdenken, wie sie während des Drehprozesses schon eine regelmäßige, ich sag jetzt mal, Materialanalyse machen und schon eine Art Rohschnitt-Anfertigung parallel passiert, um nicht in so ein Loch reinzufallen. Das fand ich wirklich an diesem gesamten Entstehungsprozess den schlimmsten Teil. Also sitzt allein vor deinem Computer, das ist wirklich traurig. Das ist eine einsame Arbeit.
Ich freue mich gerade sehr, dass also die Intensität und diese existenzielle Dimension hat nämlich dieser Film für uns. Ich finde es schön, dass das rüberkommt. Ich könnte uns auch noch sagen, dass immer wenn der Nebel die Nebelmaschine, die wir für 30 Euro gekauft haben aus dem Baumarkt, immer mit einem Take nur mal so
ausgeht. Und dann immer dieser Satz, Nebel lädt. Und dann diese 3 Minuten, weißt du, diese Szene hier bei, wie ist denn das mit Steve Buscemi, wo die diesen Film drehen?
Ach so, in Lost in Oblivion.
Oder ja, genau. Ja, genau. Wo die dann 1 Minute für den Nurton warten, ja, und dann jeder seine Gedanken hat. Bei uns waren es 3 Minuten, damit dieser scheiß Nebel lädt und dann dieser Nebel lädt und alle so auf Konzentration und ins Nichts starren. Und jeder friert oder was auch immer er sich denkt, das waren auch
schlecht. Also genau, falls jemand hier zuhört, ne, der so ganz wie einen Film machen will, das wird auch noch in 30 Jahren wichtig sein oder in 100 Jahren. Also so ein bisschen Nebel in der Nähe deiner Lampe macht einfach jedes Bild ein bisschen geiler.
Ja, das ist Atmosphäre fürs Trick. Bild und ja, so, ne? Aber wenn sie ihm 30 Euro kostet, kann sie 3 Minuten oder 2 Minuten blasen und muss ganz lange laden.
Genau. Und wenn ihr dann diesen nach 10 Versuchen den geilen 11. Take gerade dreht, dann wird sie mitten im Take einmal
ja, genau. Wird einfach von alleine nochmal rausfurzen. Katastrophe. Tja, ich weiß auch nicht. Es gibt bestimmt bessere Nebelmaschinen. Für 5
Sehr Euro. Schön. Dann sagt mir nochmal, ist bestimmt, also ich kann es mir nur so vorstellen, dass euch dieser Film halt auch mit einer ganzen Menge Stolz erfüllt. Und was macht euch denn am stolzesten? Was ist das, wo ihr euch am meisten denkt, so, yeah, das haben wir schon richtig geil hingekriegt?
Ich bin natürlich sehr mit den Menschen verbunden, die dann gemacht haben. Bin, glaube ich, weniger am Endergebnis, ne, sozusagen, sondern das ist jetzt aus der Perspektive der Macher, dass so viele Leute dran geblieben sind, dass das bedeutet hat, dass wir ihn also mit vielen Leuten bis zum Ende über die 10 Jahre gebracht haben und am Ende alle, fast alle irgendwie da waren. So, also das hat mich sehr stolz gemacht, dass wir sozusagen mit all diesen Intensitäten, die hier, glaube ich, gerade angeklungen sind, wir am Ende gemeinsam eine Premiere feiern konnten. Das war mein Glücksmoment. Also gerade wenn ich ihn schon ein paar Jahre davor abgeschrieben hatte und das auch nicht schlimm gewesen wäre, das ist ein unglaubliches Geschenk und hat mich sehr stolz gemacht.
Ja, finde ich total super, Christian, dass du das sagst. Und ich nehme es nochmal ganz auf meine persönliche Seite, dass der Film fertig geworden ist, macht mich extrem glücklich, weil ich so vielen Leuten so viel versprochen habe. Ich glaube, ich hoffe, ich werde das nicht mehr machen. Also den Mund extrem vollgenommen habe und sonst was erzählt habe, was aus dem mit dem Film. Es war dann am Ende gar nicht mehr wichtig, ob das jetzt einen geilen DVD-Release oder was auch immer gibt, was es nämlich nicht gegeben hat, sondern dass ich es überhaupt auch mit der Hilfe wieder dieser Leute, von denen du gesprochen hast, den alten Leuten, die das gleiche Gefühl hatten wie ich. Das war total schön, dass ich nicht, wenn ich sage, ich sitze alleine da, war das auch der Moment, deswegen der dunkelste Moment, weil ich geglaubt hatte, ich sitze alleine da. Ich saß gar nicht alleine da. Ich musste nur den Mut haben zu sagen, Leute, ich komme mit diesen 93 Stunden Materialfilm, ich brauche Leute, die mit drauf gucken. Und dann waren sie wieder da. Und ich brauche Leute, die mit graden. Ich kann es nicht, kann es jemand anders bitte? Ja, Jan Klonowski kann das total geil und so weiter. Und hat sich darauf spezialisiert und so weiter. Also, dass man auf die alten Leute irgendwie wieder zugreifen kann. Aber dass er überhaupt fertig geworden ist, nach so einem Loch Und nach so vielen Versprechungen, das ist irgendwie, oh, das ist das
Schönste. Ich merke übrigens gerade, dass Daniel, ich habe da eine Frage an dich, weil das hat uns immer sehr bewegt. Also du hörst einfach auch, was für einer Ebene wir unterwegs sind mit diesem Film. Das ist einfach ein Teil unseres Lebens und für uns läuft das quasi ab, während wir den Film gucken. Und wir haben da jetzt, glaube ich, relativ wenig Illusionen, wie das Außenstehenden geht. Also die gucken natürlich da nicht ihren eigenen Home-Movie. Aber die Frage trotzdem, also gibt's da was? Also spürst du irgendwas von dem? Überrascht dich alles, was du gerade hörst? Oder gibt es sowas wie, ah ja, okay, das schwang vielleicht sogar mit oder, das würde mich einfach interessieren, ich bin da neugierig.
Nein, ich finde tatsächlich, dass die Leidenschaft enorm aus diesem Film herausspricht, also, weil, also, bei mir war es tatsächlich eher immer so Tonaufnahmen, aber ich habe auch schon mal irgendwie eine Videokamera zur Hand genommen und irgendwelche Aufnahmen gemacht und ziemlich schnell gemerkt, es ist ja doch viel, viel komplizierter, als es irgendwie aussieht, wenn ich mir einen Film einschalte im Fernsehen, als es jetzt selbst zu machen. Und das, was ich halt hier immer wieder betont habe, dass ihr halt nicht nur und es gibt super Filme in dieser Art, euch eine Kamera geschnappt hat und irgendwie eure kleine Geschichte durcherzählt habt, sondern dass ihr eben in jede einzelne Szene extrem viel Herzblut und extrem viel Überlegung reingesteckt habt. Das hat mich schon extrem fasziniert. Dachte schon so, wow, ich glaube, ich hätte nicht den Elan gehabt und nicht dieses Durchhaltevermögen. Und das hat mich jetzt auch neugierig gemacht auf die Geschichte dahinter. Und das wird gerade umso besser, wo ich sie gehört habe.
Ja, du hättest uns jemand vorher das angekündigt, wie lange wir damit noch beschäftigt sind.
Ja, da kommen wir dann auch zur wirklich allerletzten Frage von mir. Im Abspann kündigt ihr Teil 2 an. Habt ihr Bock, da euch irgendwann nochmal dran zu wagen?
Also ich spüre total die Präsenz des Regisseurs und Drehbuchautors. Es war natürlich ein Riesenspaß in der Welt von dieser Film wird nie fertig werden, jetzt daran teilzuhaben. Also das ist vielleicht noch gar nicht deutlich geworden. Also die ganzen Animationssequenzen, die jetzt sind relativ brandneu, würde ich mal sagen. Ne? Also im Grunde genommen ist ich will gar nicht sagen, was. Also keine Ahnung. Das wäre ja doch der Hammer, noch eine Fortsetzung drehen und so richtig. Unwahrscheinlich finde ich es irgendwie auch nicht, dass wir vielleicht wirklich nochmal als Rentner alle zusammenkommen und nochmal einen hinterher schicken. Ich hab noch gar nicht den zweiten Trainspotting gesehen, aber als ich die Ankündigung kam, dachte ich, das passt, dass Danny Boyle nochmal so eine alte, olle Kamelle, die also grandiosen, die ein wichtiger Teil meiner Jugend im Kino war, das nochmal aufgelegt hat. Das kriegen wir vielleicht auch noch hin.
Ja, also es ist natürlich ein Gag, ne? Also nachdem es irgendwie 10 Jahre gedauert hat, um so einen Film fertig zu machen, war es natürlich eine große Freude zu sagen, Rage on Stage 2 im Jahr 2027 und der dritte Teil im Jahr 2067, so, ne? Also damit zu spielen. Ey, ich kann euch das allen nur, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, wenn ihr das hört, ich kann euch nur empfehlen, so einen Scheiß zu machen. Die 10 Jahre meines Lebens, in denen ich damit zu tun hatte und auch wenn es vielleicht jetzt sehr groß gekommen ist, der Teil, der auch Enttäuschung oder Frustration oder Verzweiflung mitgebracht hat, es ist eine ganz tolle Zeit, es ist, Christian und ich sind trotz und mit dem Film immer noch Freunde. Und
deswegen
auch. Und deswegen auch. Und viele Leute, mit denen ich da zu tun habe, wir haben uns aneinander abgearbeitet und wir haben irgendwie Sachen kapiert und verstanden. Also wenn dann immer so, jetzt spricht der Medienpädagoge aus mir, warum sollen Schüler Filme machen? Weil es sein könnte, dass sie dort sich mit sich und mit dem Leben und den Anforderungen des Lebens und den Wünschen und den Visionen des Lebens auseinandersetzen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es gibt für mich, also hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, würde mir ganz viel fehlen in meinem Leben. Und ob der zweite Teil Rage on Stage 2 heißt oder ob wir es wirklich nochmal uns trauen, im Alter zwischen 40 und 50 uns 3 Monate frei zu nehmen und unser Ding zu machen, wie sich eine Gruppe von 10, 12, 15 Leute sich so einschwören, das muss man schauen, aber es wäre total toll. Und dabei ist nicht entscheidend, ob ein Zombie-Film rauskommt. Es ist vollkommen egal, im Zweifel vollkommen egal, was rauskommt. Ja, genau. Hast du gehört, wie sie Mick Jagger, Alter, wie die Zeit hatte darüber geschrieben, dass sie diesen 74-jährigen Mann gesehen haben, das ist unfassbar, wie der auf der Bühne war. Ja, also, wie auch immer, ich weiß nicht, wie es uns dann geht. Vielleicht sind wir total geile Zombies. Aber es ist egal, was für ein Film entsteht und wenn ein toller, was auch immer dort entsteht, keine Ahnung, es muss, also ich träume nicht nur davon, sondern mich interessiert schon immer noch zu gucken, wie kriege ich in mein Leben das integriert, das Film nicht auf so eine, ja, ich möchte eigentlich nicht mit dir, Christian, da sitzen mit 50 und sagen, oh, weißt du noch damals, als wir diesen Film gemacht haben, das war eine tolle Zeit, das kann man heute nicht mehr machen. Das ist totaler Quatsch. Ich glaube, das kann man heute genauso machen. Das ist eine Willensfrage. Und wenn wir eine tolle Idee haben und irgendwie Lust haben und uns das wirklich reizt, werden wir irgendwas drehen. Ja, glaube ich, hoffe ich. Ja.
Schön. Ich danke euch super lieb, dass ihr euch hier bereit erklärt habt zu diesem Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wollt ihr abschließend noch sagen, wo man euren Film denn jetzt gucken kann?
Ja, unbedingt. Den haben wir jetzt nämlich vor einiger Zeit bei YouTube veröffentlicht. Dort dürft ihr ihn in voller Länge gucken. Also Wage on Stage. Ich nehme an, du hilfst uns ein kleines bisschen, Daniel, und verlinkst das Ganze. Dankeschön. Sonst wäre ich noch genötigt, hier noch das HTTP hinterher zu jagen. Und bist noch die kryptische YouTube-Adresse.
Nein.
Also erst findet ihr bei uns. Völlig legal und frei verfügbar. Es sind 72 Minuten, von denen ich mir ziemlich sicher sein kann. Also ihr bereut es nicht.
Schon gar FSK nicht. 16,5, das möchte ich nochmal betonen, dass das jetzt hier nicht Leute irgendwie mit 16 gucken, das geht nicht. Es muss 16,5 sein und muss auch nachgewiesen werden. Es
sind spezielle Härten drin.
Also spezielle Härten. Brutaler Film. Genau, was ich sagen möchte, ist, Daniel, großartig, dass du dich dafür interessierst und dass du da mit uns erzählst. Vielen, vielen Dank, das freut mich sehr. Ich höre dich jetzt das erste Mal. Ich werde mir euren Podcast angucken, anhören.
Stimmt, genau. Dafür kann Daniel noch dreimal bei YouTube klicken, oder? Also.
Ja. Nee, aber ich finde, ich kriege das ja durch dich jetzt erst mit Christian und so weiter. Ich finde das ganz toll. Vielen Dank, Daniel.
Ja, ich danke euch nochmal und ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die hier zugehört haben und ihr hört schon bald wieder von uns. Tschüss.
Ciao.